ARD Sounds.
Hallo, ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die eine ungewöhnliche Herausforderung im Leben meistern. Manche haben gelernt, mit einem Schicksalsschlag klarzukommen. Andere bewältigen besondere Aufgaben in ihrem Alltag. Es geht oft um Themen, über die wir in den Nachrichten berichten, aber dabei wird in der Regel über die Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr in der ARD Sounds App. In dieser Folge erfahren wir, was Vaginismus ist. Die meisten merken erst, dass sie betroffen sind, wenn sie als Teenager anfangen zu menstruieren.
Ich habe wieder meine Tage gekriegt, habe es wieder mit einem Tampon probiert und wieder dasselbe. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie ich den Tampon einführen soll und ich dachte mir, das geht nicht rein. Also es geht einfach nicht. Ich habe wieder diese Schmerzen, das ist nicht normal.
Wir hören hier Nina. Zumindest in diesem Podcast heißt sie Nina. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht sagen. Nina hat mir vor einigen Monaten eine E-Mail geschrieben mit einem Themenvorschlag. Und in dieser E-Mail standen nur zwei Worte: Frauengesundheit und Vaginismus. Von Vaginismus hatte ich bis zu diesem Moment noch nie etwas gehört oder gelesen. Ich recherchiere, dass es sich dabei um einen zum Teil chronischen Schmerz in der Vagina handelt, wenn etwas eingeführt wird. Eine Art Scheidenkrampf. Ich schreibe ihr zurück und frage, ob sie mit dem Thema Erfahrung hat und ob sie, wenn, dann auch mit mir darüber im Podcast sprechen würde. Und sie sagt zu.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Also ich bin jetzt 34 Jahre alt und bin in Thüringen geboren und auch da aufgewachsen. Ich habe in Brandenburg studiert und arbeite jetzt wieder im öffentlichen Dienst in Thüringen, in Erfurt.
Ich darf Nina in ihrer Wohnung in Erfurt für das Gespräch treffen. Wir setzen uns an einen Tisch in ihrem kleinen Wohnzimmer. Und noch eine Person ist dabei, ihr Freund Max, der auch eigentlich anders heißt. Ich habe ihn im Vorhinein gefragt, ob auch er darüber sprechen würde, wie er mit der Erkrankung seiner Freundin umgeht. Und er war sofort offen mitzumachen. Ich wollte von Nina wissen, warum sie das Thema als Tabu erlebt.
Also allgemein ist ja Sexualität ein Thema, über das man zwar spricht, aber dann ist auch immer wieder die Frage, in welchem Alter spricht man wie darüber. Und man spricht ja auch nur über eine gewisse Sicht, meistens über die Norm, also dass es allen Spaß macht, dass es ein tolles Erlebnis ist oder halt im strafrechtlichen Kontext von einer Vergewaltigung. Aber dass es dann halt auch noch dazwischen Töne gibt, dass zum Beispiel wie bei mir mit dem Vaginismus, der bei mir jetzt chronisch geworden ist, das fällt dann ab. Also man kann, die Leute können sich gar nicht vorstellen, dass ich mit Sexualität gar nichts Positives so richtig verbinde und dass das eher so, naja, ich habe Schmerzen und warum, was stimmt bei mir eigentlich nicht? Und selbst wenn man es mal jemandem früher erzählt hat, wo ich noch keinen Namen dafür hatte, dann wurde es entweder ignoriert oder die haben dann gesagt, ja, also ich finde das ja ganz toll, kann ich mir nicht vorstellen.
Als du mir im Vorgespräch angefangen hast, von deiner Erfahrung mit Vaginismus zu erzählen, ging deine Geschichte mit der ersten Regelblutung los, als du 13 warst. Was war denn das für ein Moment oder wie erinnerst du dich an die Situation?
Also das war nicht, als ich mit der ersten Regelblutung, die hatte ich schon mit 12.
Okay.
Ich habe aber mit 13 zum ersten Mal versucht, einen Tampon zu nehmen, weil alle haben erstmal gesagt, ja, nimm erstmal eine Binde und dann war halt wieder Sommer und dann dachte ich, ah, naja, ich gehe gerne schwimmen, probierst es mal mit einem Tampon. Und der ging nicht rein.
Also was bedeutet das, der ging nicht rein?
Es hat zugemacht. Also ich habe den nicht einführen können und hatte unfassbare Schmerzen dabei. Und dann dachte ich, habe ich es mir gedacht, na gut, sprich das mal beim Frauenarzt an. Und dann haben aber alle gesagt, naja, du bist 13, du hast noch keine Erfahrung, kann sein, dass du ein bisschen enger bist. Wart erst mal ab.
Wie genau würdest du denn dieses Gefühl beschreiben, wenn du sagst, unfassbare Schmerzen? Schmerzen können ja sehr vielfältig sein.
Ja, es war so ein dumpfer Druckschmerz, der sich im ganzen Unterleib und bei jeder Bewegung ausgebreitet hat und dann halt auch die Bewegung an sich schmerzhaft gemacht hat und das hat dann in den ganzen Körper hineingezogen.
Also in dem Moment, als du dann doch irgendwie diesen Tampon da eingeführt hattest?
Ich habe den nicht reingekriegt. Nee, also ging einfach nicht. Also nicht mal die Spitze ging durch, weil das schon so doll verkrampft hat und so zugemacht hat, dass es einfach nicht möglich war, diesen Tampon einzuführen. Und das war ein kleiner Tampon. Also es war jetzt keine Normalgröße oder extra groß, sondern ein kleiner.
Und war das ein Gefühl, was du vorher schon kanntest? Also gab es Situationen, wo du schon quasi hättest Hinweise bekommen können zu dieser Diagnose, bevor du das erste Mal versucht hast, den Tampon einzuführen?
Nein.
Das war ein ganz neuer, eine ganz neue Erfahrung da für dich?
Ja. Also man merkt es jetzt auch nicht im Alltag so unbedingt. Also ich habe jetzt im Nachhinein schon gemerkt, dass es meinen körperlichen Bewegungsapparat komplett beeinflusst, in dem Sinne, dass ich es halt auf der rechten Seite habe. Und dadurch ist die rechte Seite permanent angespannt. Ich habe da Kopfschmerzen, ich bin da auch mehr verspannt als sonst, weil das von der Beckenbogenmuskulatur einfach alles ein bisschen fester ist und das natürlich auch ausstrahlt.
Die rechte Seite, das ist für mich jetzt interessant, weil für mich ist ja quasi die Vagina in der Mitte und ich könnte jetzt da gar nicht rechts, links, also vielleicht noch die Eierstöcke oder so rechts, links spüren, aber ist quasi nur die Hälfte?
Ja, ist nur die Hälfte betroffen. Die linke Seite ist alles in Ordnung.
Und woher weißt du das oder wie spürst du das?
Also einmal war ich ja auch bei der Osteopathin und habe mich da mal massieren lassen und geschaut und habe halt festgestellt, okay, da gibt es so einen Druckpunkt. Und dann gibt es ja auch Therapien, die ich dann angefangen habe und habe halt auch gemerkt, dass einfach die rechte Seite halt wirklich komplett zumacht, komplett verkrampft und dieser Druckpunkt, den sie dann gefunden hat, dann dachte ich mir, okay, dann scheint das ja diese Seite zu sein, weil links war alles komplett weich.
Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du es dann einfach dabei belassen, als du gemerkt hast, okay, dieser Tampon, ich kann den nicht ohne Schmerzen einführen, wir lassen das einfach weg und das ist jetzt so oder war das was dich fortan sehr beschäftigt hat?
Also erstmal habe ich es gelassen. Ich habe mich erstmal mit der Erklärung zufrieden gegeben, dass ich einfach vielleicht jung und ein bisschen angespannt bin und ja, alles in Ordnung wird es sich schon geben. Dann war ich beim Frauenarzt und die Frauenärztin hat dann auch gesagt, naja, muss dich mal entspannen. Na gut, dann 2 Jahre später sind wir nach Griechenland gefahren und ja, ich habe wieder meine Tage gekriegt, habe es wieder mit einem Tampon probiert. Und wieder dasselbe. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie ich den Tampon einführen soll. Und ich dachte mir, das geht nicht rein. Also es geht einfach nicht. Ich habe wieder diese Schmerzen. Das ist nicht normal. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Dann bin ich wieder zum Frauenarzt gegangen. Und die Frauenärztin hat wieder gesagt, Mädel, entspann dich mal. Also ich habe ja auch gesagt, was stimmt denn jetzt nicht mit mir? Warum kann ich mich nicht entspannen? Warum kann ich mich nicht untersuchen lassen beim Frauenarzt? Warum kann ich da nicht mal einen Tampon oder einen Finger einführen? Also, wenn man da natürlich Verkehr haben will, das ist ja nun mal größer als ein Tampon oder ein Finger. Und das ist ja jetzt nicht so, dass ich da komplett dagegen gewesen wäre. Nur halt schon, wenn ich schon bei so Kleinigkeiten Schmerz habe, dann ist natürlich die Lust, mit einem Mann zu verkehren, gering. Ja,
also du hast schon gesagt, deine Mutter hat versucht, dich da irgendwie zu unterstützen.
Beim Tampon.
Okay. Also hattest du jemanden, mit dem du über dieses Phänomen oder diese Beschwerden dich austauschen konntest, wo du das Gefühl hast, da fühlst du dich irgendwie verstanden?
Nicht in meiner Jugendzeit.
Und du hast ja schon gesagt, Untersuchungen bei der Frauenärztin waren schwierig. Wie lief das dann ab? Also wurde dann einfach gar nicht untersucht?
Da wurde gar nicht untersucht. Also ich war dann nochmal bei einer anderen Frauenärztin. Die hat dann auch gesagt, können wir nicht machen. Dann habe ich es auch erstmal liegen lassen, weil es hat ja keiner das ernst genommen. Also keiner hat dann gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal weiter forschen. Das Einzige, was sie dann gesagt haben, trink mal ein Gläschen Wein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte so betrunken sein, Aber dann hätte ich eine Alkoholvergiftung und das ist es mir dann auch nicht wert.
Und würdest du sagen, das ist was, was dein Leben maßgeblich beeinflusst hat oder war das was, was du irgendwie so wegschieben konntest?
Naja, es hat das Leben schon beeinflusst, einfach weil diese sexuellen Erfahrungen, die ja auch zu der Zeit eigentlich nur auf penetrierenden Sex ausgelegt waren und nicht auf andere Arten, die Sexualität auszuleben oder so Erfahrungen zu machen. Und das hatte man ja dann auch mit anderen Männern dann auch die Erfahrung gemacht, dass man das so erzählt hat und einige haben dann auch gesagt, ja, okay. Und dann nach so zwei Treffen, naja, aber wenn wir nicht miteinander schlafen können, dann finde ich das jetzt auch ein bisschen sinnlos, hier Zeit und zu investieren. Und dadurch hat man ja auch sich selber abgewertet gefühlt. Dann hat man ja klar auch mit Freundinnen mal drüber gesprochen, aber die haben dann auch gesagt, naja, also für dich wird Sex sehr, sehr schmerzhaft. Und du denkst dir so, danke. Das weiß ich auch. Das war jetzt überhaupt nicht hilfreich oder aufbauend.
Nina hat sich mit ihrem Problem offensichtlich sehr allein gefühlt. Dabei gibt es mittlerweile Zahlen, die zeigen, dass Vaginismus eigentlich gar nicht so selten ist. Vor allem bei jungen Frauen gehen Forschende von mindestens 8% aus. Das konnten sie mit einer repräsentativen Studie zur Sexualität herausfinden. Das heißt, fast jede 10. Jugendliche macht Erfahrungen mit Scheidenkrämpfen. Und dass das die Lebensphase, in der viele ihre ersten sexuellen Erinnerungen sammeln, essentiell beeinflusst, ist natürlich klar. Nina erzählt uns, wie sie das erlebt hat.
So alles, was unter der Gürtellinie war, war dann tabu. Also ich habe dann zwar schon mit Männern versucht, Erfahrungen zu sammeln, sei es jetzt mit der Hand oder oral. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja, also es war dann halt wirklich eher so Sexualität wegschieben, Intimität wegschieben, Beziehungen auch versuchen ein bisschen wegzuschieben oder Vertrauen zu fassen. Das war dann schon sehr schwer, ja.
Du hast schon so ein paar Alternativen genannt zum herkömmlichen penetrativen Sex. Würdest du sagen, du hast das dann vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen mehr kennenlernen können als diesen normalen GV, nennt man das ja heute, ne?
Das kam dann tatsächlich erst nach dem Studium. Mhm. Also ich habe dann im Studium auch dann angefangen, dem noch weiter nachzugehen. Also was habe ich jetzt überhaupt? Ich habe auch während des Studiums erst die Diagnose bekommen.
Wie kam es denn dazu?
Also nachdem ich bei den Frauenärztinnen nicht erfolgreich war, habe ich dann gedacht, na gut, wenn es halt nichts Körperliches anscheinend ist, weil sonst würde ja die Frauenärztin wissen, woran es liegen könnte, dann habe ich halt einen Knall. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, habe der das geschildert und habe gesagt, ich möchte jetzt mal die Überweisung zum Psychologen haben. Also dann scheint ja irgendwas psychisch nicht mit mir zu stimmen. Und die war da auch offen, hat mir eine Überweisung gegeben und ich habe auch relativ schnell dann einen Psychologen bekommen und der hat die Diagnose dann gestellt. Und ich konnte zwar die Therapie dann nicht fortsetzen, weil ich dann fertig war mit dem Studium und wieder nach Erfurt gezogen bin und hier war es einfach nicht möglich, einen Psychologen zu finden, der das fortgesetzt hätte. Dafür habe ich hier aber einen Frauenarzt gefunden. Ich bin hingekommen, habe gesagt, hallo, ich habe Vaginismus, mach was damit. Und er so, ja, top, ich hatte erst letzte Woche da eine Fortbildung zu, du kannst das und das machen. Und
also erstmal gut zu hören, dass es da Fortbildungen gibt. Ich muss nochmal vorne, also ich stelle mir das gerade vor, du gehst zu diesem Psychologen und du schilderst deine Situation und dass der dann direkt den Vaginismus diagnostiziert, finde ich ja schon phänomenal, weil ich weiß nicht, ob jeder Psychologe nach so einer Schilderung das gleich auf dem Schirm hat oder meinst du, das ist was Geläufiges mittlerweile schon?
Also es ist auf jeden Fall geläufiger und es war auch jetzt nicht gleich in der ersten Sitzung. Also ich hatte ja 5, 6 Sitzungen. Ich glaube, das kam dann auch so in der zweiten, dritten Sitzung, wo er dem Kind dann einen Namen gegeben hat. Ich denke, der hat sich dann auch mal schlau gemacht. Das hat er mir jetzt nicht erzählt, wie er darauf gekommen ist, beziehungsweise er hat es mir vielleicht erzählt, aber ich habe es vergessen.
Aber wie war das für dich, als er, wie du das nennst, dem Kind einen Namen gegeben hat?
Ja, war sehr gut. Also man hatte dafür dann endlich einen Namen. Man konnte es dann auch im Internet mal recherchieren. Was bedeutet das überhaupt? Welche Ausprägungen gibt es davon? Und dadurch, dass ich das ja mit 13 festgestellt habe, wie lange ich das vorher schon hatte, kann ich natürlich nicht einschätzen, weil es gab davor keinen Grund, sich irgendwas einzuführen. Und ich war dann 26, als ich die Diagnose bekommen habe. Also es war halt auch ein langer Weg dahin.
13 Jahre.
Ja. Und das war dann schon ein gutes Gefühl zu sagen, okay, es ist jetzt nicht nur, dass ich mir das einbilde irgendwie, sondern es ist tatsächlich eine körperliche Reaktion auf was auch immer.
Auf was denn?
Das kann ich nicht sagen, weil wir keinen Grund feststellen konnten. Also ist auch für mich noch ein Mysterium.
Und bist du da auf der Suche?
Naja, also man überlegt schon, wo konnte das herkommen. Er hat jetzt nicht gesagt, es könnte den und den Grund geben. Und ich denke das auch, dass es nicht den einen Grund gibt, sondern es war eher so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen.
Was für Dinge könnten das zum Beispiel sein?
Naja, zum einen hatte ich tatsächlich als Kind negative sexuelle Erfahrungen gemacht mit einem weiblichen Familienmitglied, die damals auch ein Kind war, die mir was eingeführt hat, das hat mir zumindest meine Oma erzählt, dass ich ihr das erzählt hätte. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie lecken sollte und sie mich lecken sollte und das fand ich nicht sehr angenehm. Und dann kam noch dazu, dass ich immer Freundin hatte, die älter war. Die war 4 Jahre älter als ich. Und die war sehr dominant und hat dann auch so kleine Psychospielchen mit eingespielt. Dadurch hat man sich auch selber abgewertet gefühlt. Hat dann auch nicht mehr so gewusst, wen kann ich jetzt überhaupt... Also das ist ja eigentlich meine Freundin, der vertraue ich. Da war dann natürlich auch das Vertrauen war schwierig. Auch so innerhalb von den sozialen Gruppen war ich dann eher mal so die Außenseiterin, die da eigentlich gedacht hatte, dass sie Freunde hatte, aber die dann gesagt haben, nee, also eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust mehr auf dich oder von jetzt auf gleich verschwunden sind. Ich denke mal, da ist auch so dieser Kontrollverlust, dieser Vertrauensverlust da. Meine Eltern hatten jetzt auch nicht so, also sie hatten schon bis zu einem gewissen Punkt eine gute Beziehung. Aber dann, als ich in die Pubertät kam, da kam bei denen der Knacks irgendwie rein. Da waren sie auch mehr so mit sich beschäftigt. Meine Mutter hat das zwar mit diesem Tampon mitbekommen und die hat dann auch gesehen, dass ich zum Frauenarzt gehe, aber sie war jetzt auch nicht dahinter her. Also ich mache jetzt auch keinen Vorwurf, weil wie gesagt, wenn ich jetzt selber keine negativen Erfahrungen in meiner Sexualität habe und Sex als was sehr Positives empfinde, dann ist es schwer, diesen Gedankenschritt zu tun, dass es jetzt jemand anderes nicht so geht. Das ist ja auch nicht so bekannt. Also ich habe jetzt, klar, wenn man jetzt sagt, ich habe das, dann hört man auch öfter mal, ja, ich kenne da auch jemanden, der hatte das mal und der ist damit gut klargekommen. Hört man jetzt öfter, aber damals halt nicht.
Nee, also für mich war das, wie gesagt, ja auch relativ neu. Wir gehen nochmal zu dem Gynäkologen, der diese Fortbildung gemacht hat und damit scheinbar den Frauenärztinnen, die du vorher treffen musstest, einiges voraus war. Wie ist dann seine Herangehensweise anders gewesen im Vergleich zu vorher?
Also erstmal war da schon ein Vertrauensverhältnis da, weil er einen ja ernst genommen hat und er hat ja auch zugehört. Bei ihm war das dann so, er hat dann gesagt, da gibt es so Dilatoren, kannst du dir kaufen, kostet 100 Euro, mittlerweile bezahlt die Krankenkasse, bei mir nicht.
Naja. Kannst du noch erklären? Ich weiß, was Dilatoren sind, aber vielleicht, ich glaube, die meisten wissen das nicht.
Ja, das sind halt so längliche Silikonabdrücke, die man sich einführen kann, wie so, ja, wie halt so ein Dildo, kann man quasi sagen. Die sind von relativ schmal und gehen dann zu 5 Größen. Also gibt noch schmalere davor, die habe ich nicht gebraucht, sondern ich konnte mit der kleinsten Größe dann gut anfangen. Die führt man sich dann ein und gewöhnt dann die Muskulatur an so eine Penetration. Er hat dann immer kleine Spekulums genommen. Er hat auch keine Fingeruntersuchung gemacht, wenn es nicht möglich war. Das war jetzt erst beim letzten Mal möglich. Also er ist da wirklich sehr behutsam mit einem umgegangen.
Nicht-organischer Vaginismus, also Scheidenkrämpfe, die nichts mit irgendwelchen physischen Auffälligkeiten zu tun haben, werden seit Mitte der 90er in dem sogenannten ICD als Diagnose aufgeführt. ICD steht übrigens für International Statistical Classification of Diseases. Dieses Kürzel hört man im Zusammenhang mit Erkrankungen häufiger. Es bedeutet vereinfacht gesagt, dass eine Erkrankung weltweit offiziell als eigenständiges Krankheitsbild oder Gesundheitsproblem anerkannt ist. Die ICD wird von der Weltgesundheitsorganisation geführt. Kleiner Exkurs am Rande. Obwohl es also offensichtlich ein international anerkanntes Gesundheitsproblem ist und etwa jede 10. junge Frau davon betroffen ist, hat Nina bis heute noch keine Person getroffen, die ähnliche Erfahrungen mit Vaginismus macht.
Das ist halt auch ein bisschen schade. Es ist jetzt halt so, es ist zwar ein Thema, aber es wird halt trotzdem immer noch so ein bisschen abgetan. Also wie gesagt, ich hatte 13 Jahre, ich habe keine psychologische Betreuung, weil ich keinen Psychologen finde, der sich dem annimmt. Als ich da mit der Diagnose losgegangen bin, gab es niemanden, der sich damit beschäftigen wollte. Jetzt gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, aber da bin ich halt ganz weit hinten auf der Liste. Und das ist ja dann halt auch so, naja, das kann ja immer mal auftreten. Und wenn man das relativ frühzeitig therapiert, dann wird es ja auch nicht so schlimm werden wahrscheinlich, wie bei mir, wenn es nicht wirklich komplett organisch ist, dieser Grund. Also mir ist es ja nicht komplett organisch, sondern psychisch.
Ja, ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, dass auch sowas wie Sexualtherapie hilfreich sein kann. Hast du das ausprobiert schon mal?
Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo es hier einen gibt in Erfurt, beziehungsweise wenn, ob der einen nehmen würde und wie viel es kostet. Aber Gespräche helfen schon. Also ich habe dann mit Freundinnen gesprochen und dadurch erhält man ja auch ein weites Bild von Sexualität als das, was nur in den Medien und einem vermittelt wird. Das, was früher einem auch vermittelt wurde, und das hat auch alles sehr geholfen. Dann Schreiben und Lesen hat geholfen, um da ein bisschen seinen Blick auch zu weiten und entspannter zu werden.
Was würdest du dann sagen, ist die größte Entbehrung für dich durch den Vaginismus?
Intimität. Also jetzt nicht körperliche Intimität, sondern auch emotionale Intimität. Also es war schon ein langer Prozess, um sich dann diese beiden Dinge auch zu trennen. Einmal zu sagen, man kann emotionale Intimität haben, ohne dass sie zu körperlicher Intimität führt, die dann weiter hingeht, also die dann zum penetrierenden Sex führt. Also das ist schon ein langer Weg gewesen. Dann auch das Vertrauen in andere Menschen, dass die dann halt meinen Wert nicht anhand des penetrierenden Geschlechtsverkehrs festlegen und dass man, wenn man das nicht kann, dass man dann trotzdem noch was wert ist und auch eine Beziehung verdient hat.
Und wo stehst du da an dem Punkt? Ich meine, dein Freund sitzt hier neben dir.
Ja, also wir sind ja jetzt auch schon fast 8 Jahre zusammen. Also ich bin damit immer offen umgegangen. Ne? Ich habe das jetzt nie verheimlicht, weil ich finde, das gehört mit dazu und es ist nur fair, dann dem Partner oder einem potenziellen Partner zu sagen, pass auf, das und das ist Sache, es geht nicht, wir können das probieren. Aber bis 26 hatte man da irgendwie nicht mal einen Namen. Das war dann halt schwer, aber jetzt, wir haben uns da gut dran getastet, sagen wir es mal so.
Aber bist du noch, wie man das, ich weiß gar nicht, ob der Begriff angemessen ist, Jungfrau?
Ja. Also wenn man es jetzt so in dem Kontext betrifft, dass es jetzt noch nie mit einem männlichen Geschlechtsteil stattfand, ja, alles andere konnte man sich natürlich schon einführen, jetzt Finger oder halt die Dilatoren. Aber jetzt noch nicht mit einem real existierenden Mensch.
Nina hat, wie wir gehört haben, in ihrer Jugend viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Jungs, die von ihrer Eigenschaft wussten und dann trotzdem nicht damit klarkamen, dass es keinen Weg zum penetrativen Sex mit ihr geben wird. Dann kam Max in ihr Leben und mit ihm war es anders. Schon bevor sie richtig zusammen waren, wusste Max von ihren Scheidenkrämpfen, die damals noch nicht offiziell diagnostiziert waren. Max erinnert sich, dass das Problem von Nina schon früh in ihrem Kennenlernen eine Rolle gespielt hat.
Wir hatten uns ja, bevor wir uns jetzt hier zusammengesetzt haben, schon mal kurz unterhalten, dass wir uns schon 2010 kennengelernt haben, beziehungsweise dass da schon versucht wurde, uns zu verkuppeln. Und waren wir natürlich auch mal alleine zu Hause und hat ein bisschen rumgemacht. Und ich glaube, das erste Mal, als ich auch mit der Hand beim Petting, nenne ich es jetzt einfach mal, mehr unterhalb der Gürtellinie war ja. Die Sache beendet, im Prinzip. Also ich bin in die Richtung gekommen, Richtung Vagina, und dann war Schluss. Habe mich natürlich erst gewundert, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Vielleicht hat sie ihre Tage, keine Ahnung. Hätte ja sein können, war in meinem 24-jährigen Hirn jetzt einfach so drin. Und gesagt, okay, dann war es das halt, nein, heißt nein. Dann einfach, ich glaube, wir haben dann noch gekuschelt und irgendwann bist du dann, ich glaube, du bist dann noch recht schnell gegangen wieder.
Ich glaube auch.
Und aus der Zeit weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel, weil, wie gesagt, es ist dann erst später dazugekommen. Wir hatten dann erstmal gar keinen Kontakt mehr.
Ich glaube, du hast dann einfach irgendwann geschrieben, dass es schwierig ist.
Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Es ist jetzt.
Es ist so lange her.
Ja, ja.
Ihr lebt ja jetzt, ich weiß, es gab eine Unterbrechung in eurer Beziehung, aber grundsätzlich lebt ihr ohne penetrativen Geschlechtsverkehr.
Genau.
Würdet ihr sagen, dass ihr ein gutes Sexleben habt?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Nee, ich auch nicht.
Nee, würde ich jetzt nicht, würde ich nicht sagen. Also es ist schwierig, tatsächlich. Wenn man das dann so auch so lange von sich schiebt, ja, dann ist jetzt aber auch so die Hochzeit vorbei. Der 20er Jahre, jetzt kommt man so in die ruhigere Phase.
Oder die experimentellere?
Wir haben Sachen ausprobiert, sicherlich, aber die so wirklich richtig verfolgt.
Genau.
Ich muss auch von meiner Seite auch sagen, ich bin auch manchmal ein bisschen zurückhaltend, allgemein was das Thema angeht, weil ich weiß, dass es sie auch belastet. Und dann ist auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich es ausdrücken soll, wenn man jetzt abends zusammensitzt oder so und dann gemeinsam Zeit verbringt, ich nehme mich dann auch zurück, aktiv. Also natürlich habe ich Lust, aber ich will sie dann auch nicht vielleicht wieder in eine Situation bringen, wo es ihr dann wieder schlechter geht.
Es ist ja auch wirklich so, man entwickelt ja eine Sexualität, die ist ja jetzt nicht einfach da. Und das beginnt nun mal in den Teenagerjahren und da habe ich das Thema eigentlich von mir weggeschoben. Also es ist jetzt für mich schwer, von mir aus sexuelle Handlungen zu initiieren, was einfach nicht Teil von meiner Lebensrealität ist. Also es fühlt sich für mich nicht natürlich an, sowas zu machen, sondern es ist schon noch ein Stück abgekoppelt. Also wenn ich, ist für mich dann einfach wie, ich mache jetzt einen Termin aus und dann machen wir das. Das ist jetzt nicht, weil ich von mir aus Lust habe. Wenn ich dann von mir aus Lust habe, dann mache ich das mit mir selber aus. Aber es ist jetzt nicht, dass ich denke, das ist was, was ich irgendwie großartig teilen möchte. Also es ist halt wirklich noch ein Prozess und dann ist das immer so schwierig. Wie macht man das jetzt, dass es sich nicht komisch anfühlt? Also da haben wir noch keine Lösung.
Ich wirklich nicht.
Und gibt es irgendwie eine Vereinbarung, dass Max zum Beispiel, wenn Bedürfnisse da sind, die jetzt hier in eurem Rahmen nicht erfüllt werden, da auch einen anderen Rahmen sich aufsuchen dürfte?
Ich habe damit kein Problem, weil es ist ja was ich ihm nicht bieten kann. Also wenn er jetzt da sagen würde, ich brauche das jetzt unbedingt.
Machst du das?
Nicht wirklich, nein. Also ich habe ein Problem damit, in einer Beziehung, wenn ich in einer Beziehung bin, außerhalb dieser Beziehung verkehrt zu haben. Ich muss dazu sagen, ich bin auch aufgeschlossen gegenüber Männern, aber auch da kommt es nicht zu penetrativen Sex. Und das sind jetzt auch keine Beziehungen oder sonst irgendwas. Das sind dann mehr so Zufallstreffen, sicherlich über entsprechende Portale. Aber das passiert vielleicht alle paar Monate und ist dann auch innerhalb von 20 Minuten oder einer halben Stunde abgegessen. Und für alles andere gibt es Selbstbefriedigung. Aber ich kann mich mit anderen Frauen nicht sexuell einlassen. Also ich habe erstens nicht das Verlangen, also ich hatte nie wirklich das Verlangen, jetzt außerhalb meiner Beziehung mit einer anderen Frau Geschlechtsverkehr zu haben. Sicherlich gibt es Frauen, die entweder die ich kenne oder die ich einfach nur auf der Straße, das ist eine attraktive Frau, aber mir ist nicht im Kopf, mit der würde ich gerne schlafen. Mhm. Und ich kann dann auch keine Gefühle außerhalb dieser Beziehung aufbauen, also romantische Gefühle.
Weil du ja das auch schon so für dich erklärt hast, wie du versuchst, das auch zu entkoppeln, diese emotionale und körperliche Intimität. Würdest du oder würdet ihr sagen, ihr seid intim miteinander?
Also ich denke ja.
Ich denke auch. Also ja, schon.
Also es passiert ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt Hände auf dem Oberschenkel nebeneinander sitzen und uns ab und zu mal nur ein Küsschen auf die Backe geben oder so. So ist es jetzt nicht. Also wir kuscheln miteinander, wir küssen uns. Wir hatten auch letztens einfach die Gelegenheit, auch intim miteinander zu werden. Wie gesagt, sie koppelt es halt ab.
Was macht denn mit dir die Vorstellung, mit Nina nie im klassischen Sinne schlafen zu können?
Ganz ehrlich, es spielt in meinem Kopf, in meinem täglichen Leben jetzt nicht so eine große Rolle. Ich kenne es mit Nina nicht anders. Ich hatte sicherlich schon vorher Beziehungen, wo klassischer, in Anführungsstrichen, Geschlechtsverkehr regelmäßig stattgefunden hat. Aber ich muss auch sagen, Sex spielt jetzt, also Geschlechtsverkehr, penetrativer Geschlechtsverkehr spielt jetzt in meinem Leben jetzt auch nicht die allergrößte Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass ich permanent dran denke. Sicherlich wäre es schön, klar.
Was liebst du an Nina?
Die Auswahl ist groß. Sie ist extrem intelligent, dass es mich manchmal einfach umhaut. Sie kann stundenlang über ein Thema sprechen, was auch manchmal auch gleichzeitig anstrengend ist. Aber es ist halt auch was ich an ihr liebe. Sie ist witzig. Sie lacht vor allem auch manchmal über meine Witze. Was ich sehr von Vorteil finde. Ja, und es ist einfach schön, mit ihr zusammen zu sein.
Vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Max. Ja. Was wünschst du denn, Nina?
Ich weiß, dass der Kinderwunsch bei ihr ziemlich groß ist. Und ich hoffe, dass wir irgendwann so weit sein können, ein Kind zu bekommen. Erstmal den Geschlechtsverkehr so vollziehen zu können.
Dass es natürlich klappt mit der Schwangerschaft.
Das wünsche ich uns beiden.
Wie stellt ihr euch denn das vor, weil du das jetzt schon so angedeutet hast, mit der Empfängnis? Wie habt ihr das geplant?
Eigentlich erstmal gucken, ob es klappt. Ja. Also es gibt keinen Plan, einfach mal schauen.
Aber wenn ihr nicht miteinander schlaft, kann es ja nicht klappen.
Ja, es kann ja eine Fremdbesamung sein. Also dass man es erstmal das Sperma einführt und dann mal schauen.
Also die Pipette würdest du dir zutrauen einzuführen?
Ja, das ist kein Problem.
Wäre eine vaginale Geburt für dich denkbar?
Das ist die Frage, die ich da mit dem Frauenarzt klären muss. Also das weiß ich nicht. Er hat jetzt letztens, als ich da war, gesagt, dass er eine Patientin hatte, die gerade vaginal entbunden hatte, die auch Vaginismus hatte. Also hat er wahrscheinlich da auch Erfahrung.
Wie kommt es denn deiner Meinung nach, dass dieses Thema so gut wie gar nicht öffentlich besprochen wird? Also was betrifft ja scheinbar unglaublich viele Frauen.
Ich denke mal, das ist schon mit Scham besetzt. Man fragt sich ja erstmal, was stimmt mit einem nicht. Man hört es nirgendwo. Man hört immer nur, ja, das ist ganz toll. Man sieht immer nur positive Darstellungen von Sexualleben, von auch mit, wahrscheinlich auch mit Freundinnen. Und man selber kann das nicht. Also dann fragt man sich ja erstmal, was ist denn nicht richtig mit mir? Dann hat man vielleicht noch einen Frauenarzt, der davon noch nie gehört hat, der dann auch sagt, entspann dich, Mädel. Ich schätze mal, das werden dann so verschiedene Faktoren sein. Und auch allgemein weibliche Lust wurde ja auch jahrelang einfach ignoriert, dass es das gibt. Und wenn die Frau dann halt nicht kann, dann ist sie halt selber dran schuld.
Ich glaube oder ich hoffe, dass diese Gedanken sich mit den jüngeren und aufgeklärteren Generationen langsam ausschleichen. Vielleicht erinnert ihr euch. Einer der zwei Stichpunkte, die ausschließlich in Ninas Mail standen, war Frauengesundheit. Ich behaupte, je mehr wir schamlos, so wie Nina und Max es tun, über unsere Körper, auch Geschlechtsteile und Sexualität sprechen, umso klarer wird uns, dass viele Dinge, für die wir uns schämen, andere genauso empfinden und erleben. Frauengesundheit kann nur angemessen unterstützt werden, wenn sich Frauen trauen, öffentlich und ohne Scham über ihren Körper und Symptome zu sprechen. Hier finde ich Nina ein richtig tolles Vorbild. Wie immer am Ende des Podcasts darf ich fragen, was in diesem Fall Nina sich gerade am meisten wünscht.
Also für mich persönlich natürlich, dass man den Vaginismus überwinden kann. Wobei ich denke, da bin ich schon auf einem guten Weg mittlerweile. Ja, auch einfach, weil ich hoffe, dass mich das dann auch emotional weiterbringt, dass uns dann das weiterbringt in unserer Beziehung, wie auch immer sie dann weiter aussieht, ob man mal zusammenziehen oder ob man sagt, nee, eigentlich ist das auch ganz schön so. Ja, und jetzt so gesellschaftlich würde ich es mir halt wünschen, dass man darüber öfter spricht, dass die Ärzte und Ärztinnen da offener sind, ein bisschen sich, also auch bei jungen Frauen, das nicht gleich alles so wegschieben mit entspann dich mal Mädchen. Also man muss ja nicht unbedingt diese krass traumatischen Erfahrungen haben, um einen Vaginismus zu entwickeln. Und dass man das wirklich ernst nimmt, dass es vielleicht auch mehr psychologische Angebote gibt für Leute, die das haben, damit es halt nicht chronisch wird und dann sich so ewig lang hinzieht und ja auch das Leben tatsächlich stark beeinflusst.
Aber ich hatte dich richtig verstanden, du gehst davon aus, das wäre schon früher, nicht erst nach 13 Jahren, die Diagnose klar geworden. Glaubst du, hätte das nicht chronisch werden müssen?
Ich denke das schon. Also hätte man dann spätestens mit 16 auf die Diagnose kommen können und dann gleich psychologische und also diese Dilatorentraining, das ist ja wirklich hilfreich und diese Atemübung und Beckenbodenübung, also es ist schon hilfreich, man aber hat halt keinen Druck, wenn man jetzt nicht ein regelmäßiges Treffen mit einem Psychologen hat, um dann darüber zu sprechen. Also ich denke schon, dass man das dann damals hätte besser therapieren können, dass man da auch nicht so alleine gelassen wird, dass man auch selber dann ein positiveres Bild von Sexualität und Intimität bekommen hätte. Also, dass ich das nicht so in diese starke Richtung entwickelt hätte, in diese ablehnende Richtung, wo man jetzt versucht gegenzusteuern, auch ohne Therapie. Also das denke ich schon, man hätte das früher behandeln können und dann wäre es nicht so ausgeprägt, wie es jetzt ist.
In einem der nächsten Podcasts würde ich gerne das Thema Stalking in den Fokus stellen. Falls du Erfahrungen mit Stalking machen musstest und mit mir darüber sprechen würdest, dann schreib mir an tabubruch@mdr.de. Du kannst mir auch sehr gerne ein anderes Thema für diesen Podcast vorschlagen. Wenn ihr gerne Gespräche hört, die unter die Oberfläche gehen, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Unentdeckt heißt das Format. Ein Deep Talk Podcast vom SWR. Host ist Sissy und sie spricht mit prominenten Gästen, ohne zu wissen, wer da eigentlich vor ihr sitzt. Denn zwischen ihr und der Person hängt ein großer Vorhang. Die Stimme ist entfremdet, die Identität bleibt also verborgen und der Gast kann erzählen, ohne eine Rolle zu spielen. Das Ziel ist nicht, den Namen des Gesprächspartners herauszufinden, sondern die unentdeckten Seiten des Menschen sichtbar zu machen. Es geht um Brüche, Verluste, Neuanfänge und Wendepunkte. Alles Aspekte, die sonst eben oft unentdeckt bleiben. Wenn ihr Lust habt auf echte Begegnungen, abseits vom klassischen Interview, dann hört mal rein. Unentdeckt findet ihr in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
MDR aktuell. Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.